Fangen wir an, oder?
Liebe Doris, Wechseljahre. Das klingt natürlich nach einem Thema, das Frauen ab einem gewissen fortgeschritteneren Alter betrifft. Aber ab wann sollte sich eine Frau mit diesem Thema eigentlich beschäftigen?
Ja, die Wechseljahre sind tatsächlich der Zeitraum um das 50. Lebensjahr. Das heißt aber nicht, dass jede Frau erst dann in den Wechsel kommt, in die Wechseljahre kommt, sondern das kann auch schon viel früher sein. Und ich plädiere dafür, dass man sich bereits ab dem 40. Lebensjahr, wenn man sich schon langsam dem 5er im Geburtsjahr nähert, sich mit dieser Thematik und auch mit den Beschwerden auseinandersetzt.
Ich habe mal in einem Interview, das du gegeben hast, gelesen, Zitat, der Wechsel ist eine Gesamtkörperherausforderung. Das klingt, da passiert schon viel. Also das klingt schon durchaus wild ein bisschen.
Ja, zu diesem Zitat stehe ich und tatsächlich ist es auch so. Denn in der Pubertät wird ja der ganze Körper auf die Fertilität und auf das Wirken der Hormone eingestimmt. Und wenn der Wechsel dann beginnt, wird das Ganze wieder zurückgenommen. Und dieses Zurücknehmen der Hormonwirkung betrifft tatsächlich jedes Organ. Ich sage das auch immer sehr locker, vom Scheitel bis zur Sohle. Wir können uns das so vorstellen, dass es bei Haarausfall beginnt und bei krabbelnden, juckenden Fußsohlen letztendlich endet. Und dazwischen sind viele, viele andere Organe auch, die davon betroffen sind.
Das klingt aber nicht sehr angenehm, aber so schlimm ist es dann auch wieder nicht.
Das klingt nicht angenehm, das ist vollkommen richtig, aber es betrifft ja nicht alle und es betrifft ja nicht alle Organe gleichzeitig, aber es soll nur veranschaulichen, dass die Menopause oder das klimakterische Syndrom ein Ganzkörperproblem letztendlich ist und jede Frau entwickelt ihre eigene Symptomatik. Es gibt verschiedene Schwerpunkte. Manche sagen, sie leiden besonders unter den Wechselbeschwerden, dass die Wallungen besonders quälend sind. Manche sagen, nein, eigentlich ist das für mich kein Thema, sondern es ist eher die Psyche das Thema. Und andere sagen tatsächlich, dass sie dieses Kribbeln in den Beinen haben oder die trockene Haut haben oder der Haarausfall oder eben die Hautproblematik ihr führendes Problem ist.
Unendlich viele Symptome. Wir kommen im Detail dann gleich drauf.
Von wegen Pause, Wechseljahre, ein fulminanter Neustart mit Birgit Fender.
Einen schönen Nachmittag oder hat der Tag bei euch vielleicht gerade erst angefangen oder es ist vielleicht mitten in der Nacht. Podcast hört man ja wann auch immer und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid, denn heute gibt es eine geballte Ladung Information über die Wechseljahre. Also genau das, was den meisten Frauen fehlt, denn über die Wechseljahre lernen wir nichts in der Schule, wir lesen erst langsam in den Medien und auch die Ärztinnen lernen darüber so gut wie nichts in ihrem Medizinstudium. Heute allerdings ist eine Ärztin bei mir, die sich schon sehr lange mit diesem Thema beschäftigt, die eine absolute Hormonspezialistin ist und sich auch sehr auf die Wechseljahre konzentriert. Dr. Doris Gruber, sie ist Gynäkologin, Endokrinologin, da kommen wir dann auch gleich drauf, was das genau heißt. Sie war eine der jüngsten und damals noch wenigen Frauen, die sich mit knapp 30 habilitiert hat, also Professorin wurde und sie hat lange Jahre an der Hormonambulanz des AKH gemeinsam mit Professor Johannes Huber gearbeitet. Also, liebe Doris, schön, dass du da bist. Heute gibt's Aufklärung von dir zu diesem Thema.
Danke vielmals für die besonders freundliche Einladung und ich werde gerne meinen Beitrag dazu leisten, hier ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, was die Wechseljahre anbelangt.
Das Licht ins Dunkel brauchen ja sehr viele Frauen, denn es gibt ja inzwischen einige Umfragen auch zu diesem Thema und es kommt immer heraus, es mangelt an Informationen. Ist das, was du auch erlebst, wenn Patientinnen zu dir in die Ordination kommen?
Es wird besser, muss ich sagen, aber es ist tatsächlich so, dass jetzt viele Frauen einfach sensibilisiert sind auf dieses Thema, weil sie tatsächlich betroffen sind. Und es sind sehr viele tüchtige, sehr attraktive, sehr erfolgreiche Frauen, die plötzlich einen Verfall ihres Körpers bemerken und rätselnd davor stehen, was passiert da mit mir? Und dann schauen sie auf ihr Geburtsdatum und dann sagt vielleicht irgendeine Freundin, ja, Moment einmal, du kommst in die Wechseljahre, überleg dir mal, was da in deinem Körper abgeht. Und dann werden sie sozusagen sensibilisiert und suchen Hilfe und suchen ganz gezielt Hilfe in der Ärzteschaft, bei ihren Gynäkologinnen und Gynäkologen und erwarten sich da auch eine entsprechende Information.
Die wird es alles geben hier in diesem Podcast. Am Anfang vielleicht auch noch zu uns beiden. Wir kennen uns nämlich schon seit über 20 Jahren, auch wenn wir uns eigentlich 20 Jahre lang nicht gesehen haben. Ich habe dich recherchiert und interviewt für mein allererstes Buch über die 30erinnen.
Ja,
da ging es eben um Frauen, die schon sehr weit waren mit 30. Da warst du eben noch knapp habilitiert an der Uni.
Stimmt.
20 Jahre später habe ich nachgeschaut im Kurswechsel bei 5.0, wie es denn uns Frauen dieser Generation ergangen ist. Und da habe ich auch bei dir nachgefragt. Und wir haben uns, ich glaube, wirklich nach 20 Jahren wieder begegnet und hatten beide das Gefühl, wir sind eh so eigentlich, wie wir waren vor 20 Jahren. Allerdings in unserem Körper, was ist da passiert in diesen 20 Jahren zwischen 30 und 50?
Ja, das stimmt. Wir hatten unser erstes Gespräch im Dienstzimmer im AKH. Das kann ich noch sehr gut erinnern. Und dann war eine Zeit lang nichts. Jeder hat von uns seinen Weg beschritten und hat seine Arbeit gemacht. Und dann kam plötzlich die Anfrage, hallo, es gibt ein Buch über 50-Jährige. Und da haben wir einander wieder getroffen. Das stimmt und da ist viel passiert. Das ist richtig, ja.
Was passiert in einem weiblichen Körper in dieser Zeit alles? Zwischen 30 und 50, da beginnt ja auch schon der hormonelle Umbau.
Bei manchen beginnt der hormonelle Umbau, bei manchen aber auch nicht. Und ich versuche jetzt einmal eine neue Definition des Lebensalters der Frau. Und ich plädiere dafür, dass wir auch hier nicht in Lebenshälften einteilen, sondern aufgrund der Lebenserwartung, die wir haben, und das ist weit über 80, das Lebensalter der Frau, das die Lebenszeit der Frau in Drittel einzuteilen. Wir haben die Kinder- und Jugendjahre, wir haben die Jahre eben ab 20, 30, wo wir in voller Kraft sind, wo wir also in voller Schönheit auch sind und Tatendrang haben, wo die Hormone auf Hochtouren arbeiten und dann mit 50 plus minus beginnen die Wechseljahre. Und da verändert sich der Körper tatsächlich in einer dramatischen Weise, denn es wird das Hormonsystem verändert, es wird alles zurückgefahren und wie wir das zu Anfang schon besprochen haben, jedes Organ leidet auf seine Art und Weise.
Jetzt muss aber nicht jede Frau auch leiden, um dieses Wort zu nehmen. Es gibt ja so diese Drittel-Drittel-Drittel-Theorie. Das heißt, alle merken den Wechsel nicht so stark.
Das ist richtig. Es gibt ein Drittel der Frauen, die merken gar nichts und die wundern sich dann, wenn sie im Gespräch mit den Freundinnen erfahren, was es da alles geben kann. Dann gibt es ein Drittel, die haben so moderat Beschwerden und ein Drittel leidet wirklich sehr stark, dass sie sagen, das Familienleben leidet, es leidet meine eigene Persönlichkeit und es leidet auch meine Arbeitswelt darunter. Und diesen Frauen muss geholfen werden. Und wenn wir sehen, dass wir eine Zweidrittelmehrheit haben, die Probleme hat, dann muss man dieser Zweidrittelmehrheit eben helfen. Und das gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das tun kann.
Da werden wir auch gleich dann drauf eingehen. Beginnen wir mal vielleicht gleich überhaupt mit diesen ganzen Definitionen und Begriffen, mit denen man immer wieder konfrontiert ist. Wir hören von den Wechseljahren. Dann liest man wieder über die Menopause. Manchmal hört man über das Klimakterium. Aber Menopause ist nicht gleich Wechseljahre. Kannst du uns vielleicht am Anfang einfach einmal ein bisschen genau sagen, was ist was?
Das Klimakterium oder die Wechseljahre ist der zeitliche Begriff. Das umspannt eben die Jahre, wo man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Per Definition ist Menopause ein punktuelles Ereignis, nämlich es beschreibt die letzte Regelblutung, die dann in die Menopausenjahre überführt. Es ist ein bisschen ein Durcheinander in der Terminologie, da gebe ich dir recht. Aber die Wechseljahre sind eben der Zeitraum, wo die Beschwerden auftreten können oder nicht. Klimakterium ist auch ein Zeitraum, ein Begriff für das Abwickeln dieses Umbruches und die Menopause per se ist die letzte Blutung per Definition.
Jetzt ist das vielleicht auch deshalb so verwirrend, weil in anderen Sprachen ist überall von Menopause, Menopause, also dort in allen anderen Sprachen quasi ist das punktuelle Ereignis, sind die Wechseljahre. Bei uns ist es anders.
Bei uns, ja, also die englische Literatur spricht von Menopausal Transition, and Climacteric Period. Also da gibt es auch ein bisschen ein Durcheinander in der Terminologie, aber letztendlich weiß jede Frau, was gemeint ist und jede Frau spürt am eigenen Leib, was da vor sich los ist.
Apropos spüren am eigenen Leib, wie viele Symptome gibt es eigentlich, die im Zusammenhang mit den Wechseljahren zu sehen sind? Kann man das überhaupt zählen?
Also man kann sie natürlich auflisten und in den Lehrbüchern sind die Beschwerden sehr wohl aufgelistet. Es gibt auch für jedes Beschwerdebild einen eigenen Begriff. Aber wie gesagt, es leidet eben der gesamte Körper und es kann jedes Organ auf seine Art und Weise sich eben nur bemerkbar machen, wie zum Beispiel die Augen werden trocken oder man sieht schlechter, die Haut wird trocken und bildet Falten. Also die Leber verstoffwechselt möglicherweise nicht mehr so gut, wie man das gewohnt war. Und daraus resultieren Gewichtsprobleme. Also es reagiert eben jedes Organ auf seine Art und Weise, wie es eben reagiert. Die Gebärmutter kann nur so reagieren, indem sie entweder blutet oder nicht blutet. Das ist ein Symptom, das sich sehr klar darstellt. Sie wird manchmal auch größer, indem sie sich vergrößert und Myome bildet. Also jedes Organ macht das auf seine spezifische Art und Weise. Und das Interessante bei den Menopausenbeschwerden ist ja, die Tatsache, dass die Frauen eben diese Beschwerden merken, zum Beispiel Depressionen, Schlafstörungen und dann die eigenen und die spezifischen Fachrichtungen der Medizin aufsuchen. Das heißt, eigentlich hat ja jede Fachrichtung in der Medizin, jedes Fach mit der Menopause zu tun. Und das Phänomen bemerke ich auch, jedes Fach greift dann zu seinen therapeutischen Möglichkeiten. Das heißt, wenn eine Patientin mit Depressionen zum Facharzt für Neurologie, Psychiatrie geht, wird sie dort entsprechend behandelt werden mit seinen Medikamenten, die er zur Verfügung hat. Wenn die Patientin mit Hüftbeschwerden, mit Gelenksbeschwerden zum Orthopäden geht, wird sie dort eine organspezifische Therapie bekommen. Und ich versuche, Aufmerksamkeit zu erregen, indem man einfach sagt, gut, es gibt Gelenksbeschwerden, es gibt Beschwerden auch in der psychiatrischen Richtung, aber man sollte mal sagen, ist die Frau vielleicht in der Menopause und ist das darüber befindliche Thema eben die Menopause und nicht ein spezifisches Organproblem? Wir müssen da ein bisschen differenzieren, glaube ich.
Man liest ja beispielsweise auch, dass Frauen dann, weil du psychische Befindlichkeiten auch ins Spiel gebracht hast, vielleicht mit Psychopharmaka behandelt werden, die gar nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss sind für ihren Zustand.
Das kommt eben oft vor. Die Frauen sind oft zu verzweifelt und suchen dann die entsprechenden Fachrichtungen auf. Ich sage ja nicht, dass das schlecht ist. Man kann ja tatsächlich eine ausgewachsene Depression entwickeln oder Phobien oder schizophren werden oder sonstige psychiatrische Krankheitsbilder sich manifestieren. Aber man sollte einmal überlegen, vielleicht hängt das doch mit der Menopause zusammen, vielleicht hängt das doch mit dem Verschwinden der Hormone im Körper der Frau zusammen. Die Hormone haben ja 40 Jahre lang meist segensreich gewirkt und haben die Frauen eigentlich glücklich, schön und attraktiv gemacht. Und wenn das plötzlich wegfällt, dann kann man da schon in ein ordentliches schwarzes Loch stürzen.
Warum, erzählen ja recht viele Frauen in den Wechseljahren, geht es ihnen nicht so besonders gut, nennen wir es mal so. Es muss ja nicht gleich eine große Geschichte sein, aber man fühlt sich antriebslos, man ist irgendwie down. Welches Hormon macht da was?
Naja, das ist oft nicht so leicht zu differenzieren. Man kann nicht sagen, dieses Hormon macht jenes oder dieses macht jenes Problem, sondern man muss hier doch ein bisschen gesamtheitlich das Problem sehen. So wie die Hormone in der Pubertät auf ihren Plan treten und ihre Eigenschaften entfalten und sie dann 40 Jahre aufrechterhalten. Und das ist ja der Punkt. So muss man auch dann betrachten, ja, wie fallen sie dann aus? Und hier kann man grob ein schrittweises Ausfallen beobachten, indem man sagt, zuerst beginnt das Progesteron defizitär zu werden, in weiterer Folge das Östrogen und in den weiteren Jahren die männlichen Hormone. So wie sie eben in der Pubertät auf Vordermann gebracht werden, und die Pubertät dauert auch 5 bis 6 Jahre, so lange dauert es eben auch, bis das gesamte System wieder runtergefahren wird und zum Stillstand gebracht wird.
Wenn du die einzelnen Hormone, jetzt Östrogen und Progesteron, ansprichst, wofür stehen die, damit man es ein bisschen einordnen, auch wenn es eine Gesamtgeschichte ist, aber wenn das Östrogen abfällt, wofür stammt das und was passiert, wenn es abfällt zum Beispiel?
Wenn wir eine grobe Einteilung möchten, so kann man sagen, das Progesteron steht für die Fruchtbarkeit. Das sorgt dafür, dass die Eizelle gebildet wird, beziehungsweise die Eizelle dann bereitgestellt wird und die Gebärmutter für die Einnistung des Embryos vorbereitet wird. Also Progesteron, das Hormon für die Fruchtbarkeit. Das Östrogen in Kombination mit dem Progesteron ist das Hormon für die Schönheit. Das macht die Haut schön, macht die Haare strahlend, formt letztendlich in der Pubertät auch die sekundären Geschlechtsmerkmale und die weiblichen Attribute aus. Und das männliche Hormon ist, wenn man es grob sagen will, auch für die Entscheidungsfreudigkeit. Das heißt für die Energie, für die Power und gibt der Frau letztendlich den letzten Schliff und den letzten Schuss an Energie.
Wenn das Östrogen abnimmt, was passiert in den Wechseljahren? Dann kommen wir zu dem Punkt, da manche sagen, man fühlt sich eben nicht wahnsinnig auf der Höhe, aber inwiefern hat das mit Stimmung zu tun? Warum steuert das auch unsere Stimmung?
Das ist besonders interessant, weil die Hormone, die Steroidhormone, da muss ich wieder auf die Pubertät reflektieren. Da merken wir alle Mütter, was mit den Töchtern los ist in der Pubertät. Also hier wird das gesamte Gehirn umgebaut und Steroide sind Neurohormone. Das heißt, die bauen das Gehirn um des jungen Mädchens auf den Blick auf eine andere Welt, als junge Frau, als fertile Frau, als attraktive Frau. Und dasselbe passiert natürlich in der Menopause. Auch da wirken die Hormone, und zwar das Fehlen der Steroide, auf das Gehirn und deshalb verändert sich auch unser Blick auf die Welt, unsere Gefühle, unsere Sichtweisen oder unsere Empfindungen.
Das heißt, das Gehirn wird quasi zweimal umgebaut. Einmal in der Pubertät und dann wieder in den Wechseljahren. Und am Ende sind wir wahnsinnig intelligent und weise, oder?
Naja, das ist das Ziel letztendlich, weil in der Pubertät soll alles so auf Schiene gebracht werden, dass wir eben mit Klugheit, mit Weisheit, mit Gescheitheit dann in die weiteren 40 Jahre marschieren und die soll uns natürlich nicht genommen werden. Und wenn es gut geht, so kommt ja noch viel an Lebenserfahrung und an Weisheit in diesen 40 Jahren dazu, sodass am Ende des Tages ja tatsächlich eine weise Frau vor einem stehen sollte.
Ja, das ist das Ziel. Wir sehen ja auch viele. Es gibt ja durchaus viele.
Das ist richtig, das ist richtig. Und die Frauen, die entwickeln sich ja wirklich zu sehr weisen Damen. Ja.
Und jetzt ein bisschen Werbung. Dass ich hier mit so großartigen Menschen über die Wechseljahre reden kann, das ermöglicht auch ein großartiger Sponsor. Omnibiotik aktiv unterstützt nicht nur diesen Podcast, sondern begleitet Frauen auch durch wechselhafte Zeiten im Leben. Omnibiotik aktiv. Erhältlich in deiner Apotheke. Es erzählen ja auch viele, das sind einerseits eben so die pur körperlichen Geschichten, wenn man das überhaupt trennen kann und andererseits eben so diese Klarheit, dass man vielleicht besser weiß, das will ich nicht mehr oder das möchte ich schon. Das heißt, in den Wechseljahren passiert ja auch mental eine Fokussierung. Das erzählen ja auch viele Frauen.
Das ist vollkommen richtig, denn in der Menopause und wenn die Hormone in der Menopause umgebaut werden oder zurückgenommen werden, haben wir es ja mit fertigen, erwachsenen, gut ausgebildeten Frauen zu tun, die ein Leben gemanagt haben, die Firmen geleitet haben, die Familien gemanagt haben. Familien sind ja auch manchmal kleine Firmen, das darf man nicht vergessen. Und diesen Frauen jetzt zu sagen, naja, also jetzt gehört ihr bald zum alten Eisen und jetzt seid ihr nichts mehr wert, aber arbeiten müsst ihr weiter in voller Kraft. Also das ist eine Diskrepanz. Beim jungen Mädchen, das jetzt in die Pubertät kommt, wo die Hormone auf den Plan treten, die sieht das anders. Da ist eine andere Dynamik. Aber in der Menopause hat man ja das alles schon mehr oder weniger erlebt und hat eine gewisse Lebenserfahrung, Lebensweisheit und wird dann plötzlich mit einer Situation konfrontiert, wo man sagt, Moment einmal, was passiert da jetzt mit mir? Warum kann ich das nicht mehr? Warum kann ich nicht mehr 3 Stunden in einem Marsch den Gipfel erklimmen, was ich doch früher also locker geschafft habe? Oder warum schaffe ich das jetzt nicht mehr, mich länger zu konzentrieren? Und warum kann ich diesem Gespräch nicht mehr folgen? Also diese Phänomene gibt es. Und da haben die Hormone natürlich schon ein Wörtchen mitzureden.
Oder man sitzt so und es fällt einem partout nichts mehr ein. Ich weiß, das heißt Menonebel.
Brain Fog wird Brain das genannt. Fog.
Ja, genau. Was ist das genau?
Naja, das ist eben das Fehlen der Steroidhormone im Gehirn. Manche sagen, sie können ohne Einkaufszettel überhaupt nicht mehr einkaufen gehen. Manche sagen, sie wissen jetzt gar nicht mehr, ob sie das jetzt dort richtig abgelegt haben, den Schlüssel, und rennen durch das ganze Haus, die ganze Wohnung und suchen dann den Autoschlüssel. Wobei sie genau wussten, wo sie das immer platziert haben. Also es treten oft Phänomene auf, wo sich Frauen wirklich vor sich selber erschrecken und sagen, na, das bin ja gar nicht mehr ich. Und auch so kommen sie dann zu den Ärzten und sagen, ich glaube, ich bin ein anderer Mensch oder ich merke mir das nicht mehr. Und vor allem der Brain Fog, der macht den Frauen wirklich zu schaffen.
Ich hatte auch solche Phasen, wo mir Dinge nicht eingefallen sind und dann denkt man schon so ganz im Stillen, beginnt jetzt hier Alzheimer oder was ist mit mir los? Ja. Aber wenn der gröbste Umbau abgeschlossen ist, dann geht das ja auch wieder weg, oder? Das bleibt ja nicht unbedingt.
Nein. Also es ist ja ein Umbau und es ist eben ein Zurücknehmen der hormonellen Aktivität, die eben auch das Gehirn betrifft und viele Körperfunktionen. Und wenn das einmal vonstatten gegangen ist, dann kommt man eigentlich recht ruhige Fahrwässer und kann dann relativ beruhigt noch die nächsten Jahrzehnte absolvieren.
Also die gute Nachricht ist, es kann eine mühsame Phase sein, es kann verunsichern, aber es vergeht. Es ist eine Über-, also die Pubertät bleibt ja auch Gott sei Dank für alle Beteiligten nicht immer. Ja. Es ist eine Übergangsphase, oder?
Ja, es ist eine Übergangsphase mit dem fertigen Menschen. Und das ist der entscheidende Punkt. Ja? In der Pubertät bricht man sowas Neuem auf und wartet auf die ersten Begegnungen, Interessanten mit dem anderen Geschlecht und überlegt sich da, wie man seine Haare frisiert und wie man sich schminkt und herrichtet und seine sekundären Geschlechtsmerkmale präsentiert und so weiter. Und das ändert sich natürlich. Ja? Und deshalb ist es auch ein interessanter Zeitraum, von dieser Seite ihn zu betrachten. Die Frauen wissen ja ganz genau, was mit einem da passiert. Und da braucht man schon gute Nerven dazu.
Gute Nerven und gute Ansprechpersonen, sage ich jetzt mal. Und daran erzählen aber viele Frauen, und ich weiß es selbst, wie es bei mir begonnen hat, mangelt es oft am Anfang. Und es mangelt auch in Informationen. Und ich möchte nochmal zu dem zurückkommen, was du vor ein paar Sätzen gesagt hast, dass es dann eben Frauen beginnen, Spezialisten aufzusuchen. Man geht eben zu den jeweiligen Ärzten oder Ärztinnen, wo man das Gefühl hat, was einem alles wehtut. In Wirklichkeit steckt aber vielleicht was anderes dahinter. In der Medizinausbildung aber kommt ja dieses ganze Thema nur am Rande vor. Wie viel hast du in deinem Medizinstudium über die Wechseljahre gelernt?
Also tatsächlich ist es so, dass die Ausbildung sehr mangelhaft ist, was die Wechseljahre anbelangt. Natürlich hört man das Thema, man hört auch was von Endokrinologie, aber die meisten können das Wort ja am Ende ihres Studiums gar nicht aussprechen. Also das
ist,
kommt ja
mal
dazu.
Wort. Es ist schwierig, aber sag mal, das heißt, was ist Endokrinologie genau?
Die Endokrinologie ist die Beschäftigung mit den Hormonsystemen. Da gehört aber genauso auch das Insulin dazu, interessanterweise. Und dieses Thema wird ja von der internen Medizin sehr intensiv abgedeckt, was auch gut ist, aber es gehören auch die weiblichen und die männlichen Hormone dazu. Und das ist ein Spezialthema, dann, das eigentlich die Gynäkologie abdecken sollte. Und da ist es eher spärlich, was die Ausbildung anbelangt. Ich hatte das große Glück, dass ich wirklich von meiner ersten Aktivität an in das Hormonumfeld gebracht wurde und dort sehr viel lernen konnte. Und das bringt mir halt jetzt auch einen gewissen Vorsprung, wenn ich das so sagen darf, was das anbelangt.
Also ja, wenn es in Österreich einen großen Namen gibt im Zusammenhang mit Hormonen, Hormonpapst, glaube ich, haben Medien irgendwann man auch geschrieben, dann ist das Professor Johannes Huber, mit ihm hast du lang zusammengearbeitet, auch an der Hormonambulanz am AKH. Das ist eine Anlaufstelle für Frauen, die das Gefühl haben, da läuft irgendwas unrund. Was passiert dort?
Genau, das ist vollkommen richtig. Die Hormonambulanz war die Anlaufstelle an der Frauenklinik, wo also wir wirklich fast rund um die Uhr gearbeitet haben, mit Hormonfragestellungen verschiedenster Art. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja auch Hormonstörungen bei jungen Frauen. Also auch die wurden dort abgehandelt und eben die Wechseljahre. Und es gab also eigene Wechselsprechstunden, wo wir von 8 in der Früh bis 20 Uhr am Abend gearbeitet haben und uns mit diesem Thema beschäftigt haben. Und durch die Betreuung von Patientinnen lernt man natürlich auch sehr viel. Und ich hatte wirklich das große Glück und da bin ich echt dankbar, dass wir Bedside-Teaching hatten. Das heißt, erfahrene Oberärzte und auch unser Abteilungsleiter, Professor Huber, kam immer wieder vorbei und hat gesagt, was ist los mit euch? Wie geht's euch? Habt ihr ein Problem? Was können wir tun und wie gehen wir die Sache an? Das heißt, wir haben das wirklich von der Pike auf gelernt und das war sehr, sehr wichtig.
Diese Hormonambulanzen gibt es aber nicht in jedem Spital. Oder wie viele gibt es davon? Also wenn jetzt eine Frau zuhört, die sich denkt, okay, vielleicht ist da bei mir gerade was, ich sollte mal hingehen. Ist das sehr niederschwellig? Kann man da leicht hingehen? Aber also ich wüsste jetzt nicht gerade, wo ich eine um die Ecke hätte.
Es gibt vereinzelt Hormonambulanzen, die sind in der letzten Zeit aber immer weniger geworden, weil das Strukturprobleme mit sich gebracht hat und die Kliniken haben letztendlich die Hormonambulanzen wegrationalisiert. Am AKH gibt es noch eines und meines Wissens nach auch im Universitätsklinikum in Graz und in Innsbruck. Aber bemerkenswert ist, dass man dort oft bis zu 6 Monate warten muss, bis man einen Termin bekommt. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit also indiskutabel.
Das heißt, das ist auch ein Teil insgesamt des Gesundheitssystems, wo man ja auf allen Ebenen hört eben, also selbst mit einer Krebsdiagnose wartet man inzwischen recht lang.
Ja, mittlerweile ist das leider ein Thema. Ich kann es jetzt nicht sagen, woran es liegt. Gibt es wirklich zu wenig Ärzte? Wird zu wenig gearbeitet? Werden die Posten eingespart? Also das ist wahrscheinlich ein sehr komplexes Thema, aber das ist jetzt nicht unsere Aufgabe, das
da
zu ändern.
Da könnten wir noch Stunden in einem anderen Thema, da bleiben wir bei unserem Thema, ja, haben wir genug zu reden. Du hast jetzt schon die ein oder andere Sache erklärt und auch von Symptomen gesprochen und dann ist natürlich die Frage, was tue ich, wenn ich das Gefühl habe, es trifft mich so, dass ich mich nicht wohlfühle. Wenn jetzt Patientinnen zu dir kommen, machst du mal einen Hormonstatus oder was passiert dann?
Also wichtig ist, sich ein Bild über den Hormonhaushalt zu verschaffen, weil man kann ja auch durchaus falsch liegen. Also wenn jetzt eine 43-Jährige kommt und sagt, ich glaube, ich bin in der Menopause, ich glaube, ich bin im Klimakterium, dann kann das sein, aber auch nicht sein. Also insofern sollte man sich hier die Labormedizin zunutze machen und hier die Werte erheben. Das sind billige Untersuchungen, das sind Blutuntersuchungen und ich weiß in der Sekunde, was los ist.
Das ist also ein Blutbild, wo angefordert wird, ich schaue nach, wie ist mein Hormonstatus?
Das ist eine einfache Blutabnahme, das kann jedes Labor bestimmen. Der einzige Sache, wo man aufpassen sollte, ist, ob noch ein Zyklus vorhanden ist oder nicht. Das heißt, ob noch eine Blutung eintritt oder nicht. Da sollte man zyklusgerecht die Blutabnahme vornehmen. Meistens einen basalen Hormonstatus machen in den ersten paar Tagen der Blutung. Wenn keine Blutung mehr vorliegt, kann man jederzeit die Hormone bestimmen lassen. Und dann sollte man sie entsprechend interpretieren und besprechen mit der Patientin.
Besprechen und dann gibt es natürlich unterschiedliche Entscheidungen zu diesem Thema. Und damit sind wir bei einem Thema, das wahrscheinlich eins der umstrittensten ist im Zusammenhang mit den Wechseljahren, nämlich bei der Hormonersatztherapie. Das ist immer noch ein angstbesetztes Thema, das ist immer noch ein Thema, wo viele Frauen sagen, das lieber nicht. Wie ist deine Meinung dazu?
Man muss auf diese Ängste Rücksicht nehmen, das ist keine Frage, aber man muss auch sagen, dass diese Ängste sehr forciert wurden. Wir dürfen nicht vergessen, Hormone sind etwas, was die Frau in ihrer intimsten Aktivität begleitet, nämlich in der Fruchtbarkeit und auch letztendlich in der Schönheit. Und dass man diese Hormone, die so wertvoll im Körper der Frau arbeiten, dann mit Krebs in Verbindung bringt und so dramatisch verteufelt, ist natürlich bedauerlich. Aber wir müssen die Kirche im Dorf lassen und eben differenzieren, wo sind Hormone segensreich und wo sind sie gefährlich. Hormone können natürlich Krebs auslösen, wenn man eine gewisse Vorbelastung hat, wenn man gewisse familiäre Belastungen mit sich bringt, wenn man schon ein Ereignis hatte. Aber im Grunde sind Hormone eher segensreich für die Frau und schaden ihr wenig.
Es gab diese berühmte Studie in den 2000er Jahren, die erschreckend war. Die ist in Amerika gemacht worden und da waren wirklich viele Frauen, die sich für so eine Hormonersatztherapie entschieden haben, dann mit Brustkrebs konfrontiert. Das klingt ja dann doch recht wild, aber da gibt's, glaube ich, auch viele Gegenargumente.
Da hat's mittlerweile eine jahrelange Aufarbeitung dieser Studienergebnisse gegeben und die wurden genau durchleuchtet und da hat man erkannt, dass sehr viele falsche Frauen, die das gar nicht gebraucht hätten, auch Hormone bekommen haben, mit sehr vielen bereits in sich bergenden Risikofaktoren. Und wenn man da natürlich mit Hormonen arbeitet, dann schürt man ein Problem, das man bei einer gesunden menopausalen Patientin wahrscheinlich gar nicht hat. Also man muss unterscheiden, wer Hormone bekommt und in welcher Dosierung man die Hormone abgibt und welche Präparate und in welcher Form der Applikation und auch wie lange. Wenn man jetzt jenseits der 70 anfängt, Hormone zu verabreichen, dann hat man das sogenannte Window of Opportunity und das haben wir mittlerweile erkannt, dass es das gibt, bereits verlassen. Und
was
wenn man
ist
hier
das Window of Opportunity?
Das Window of Opportunity ist ein Zeitraum von 10 Jahren plus minus 5 Jahre um die letzte Blutung. Natürlich kann man jetzt sagen, wie weiß ich, wann die letzte Blutung sein wird? Da gilt eben das Schlagwort Prepare for Menopause. Das heißt, mit offenen Augen bereits ab 40 seinen Körper beobachten, seine Symptome beobachten und sich sehr langsam dieser Thematik nähern. Und wenn man merkt, aha, man steht vor einer Weiche, vor einer hormonellen Weiche, dann könnte man ja mal die Hormone anschauen, schauen, wo bin ich? Ist es schon soweit? Wie reagiert mein Körper? Also das ist einmal auf das Problem sich vorbereiten und dann, wenn man die letzte Blutung bereits hatte, in sich hineinhören, wie geht es mir jetzt? Wo stehe ich und ist das vielleicht alles, was mich belastet, mit der Menopause verquickt?
Nun, nochmal um zu dieser Hormonersatztherapie zu kommen. Die Befürworter sagen dann immer auch, es sind jetzt ganz andere Hormone, die quasi, also eine andere Art von Hormone, die gegeben werden. Und da hört man oft das Wort bioident. Mit biologisch hat das aber dann doch nichts zu tun. Was sind bioidente Hormone?
Ja, bioidente oder auch körpereigene Hormone werden mehr oder weniger ausschließlich für die Hormonersatztherapie verwendet. Und das sind jene Hormone, die der Körper 40 Jahre lang produziert hat, die er dann nicht mehr produziert und die substituiert werden. Und ich versuche dann immer, den Unterschied klar zu machen zwischen körpereigenen Hormonen und künstlichen Hormonen. Die künstlichen Hormone sind die Hormone der Pille oder der Kontrazeption, der Verhütung. Hier verwenden wir ausschließlich künstliche Hormone. Und die werden eigentlich ohne Probleme akzeptiert. Und von den Frauen auf die jahrelang verwendet.
Entschuldigung, was heißt künstliche Hormone? Weil wenn man jetzt ein Präparat nimmt, ist das ja auch, also auch bioidente Hormone werden synthetisch hergestellt. Das ist ja jetzt nicht biologisch, wie man sich das vorstellen kann, wenn man Gemüse kauft. Was ist da, also um es besser zu verstehen, was ist da der Unterschied?
Also die körpereigenen Hormone müssen natürlich auch nachgebaut werden. Wir wissen ganz genau, wie die Steroidhormone aufgebaut sind und wir können sie nachbauen und können sie entsprechend applizieren dann auch. Wir müssen sie natürlich für die orale Verwendung nutzbar machen. Wir müssen sie für die topische Verwendung nutzbar machen. Und der Unterschied eben zu den künstlichen Hormonen ist, dass die künstlichen Hormone in Pille und Co. zur Unterdrückung des Eierstocks eingesetzt werden, nämlich im Sinne der Ovulationshemmung. Da haben sie eine ganz eine andere Funktion. Sie müssen den Eierstock ruhig stellen, damit eben keine Reproduktion möglich ist. In der Menopause müssen wir den Eierstock unterstützen und ihn substituieren, weil eben die Reproduktion eingestellt wurde.
Und wir machen jetzt wieder eine kurze Werbepause. Gefühlschaos? Omnibiotik aktiv begleitet Frauen in wechselhaften Zeiten. Omnibiotik aktiv, in deiner Apotheke erhältlich. Jetzt werden sich manche Frauen, die vielleicht auch zuhören, denken, soll mir das trauen, soll das nicht machen. Ab wann empfiehlt man das? Ab welcher Betroffenheit quasi oder welchem sich nicht mehr wohlfühlen? Ist es ein Punkt, sich dafür zu entscheiden? Gibt's den?
Naja, also die Entscheidung trifft letztendlich jede Frau für sich selbst, denn der Leidensdruck ist oft bei manchen so groß, dass sie sagen, so und jetzt reicht's. Ich habe schon alle Pflanzen durch, ich habe schon alles probiert, ich war schon bei der Psychotherapie, ich war also bei der TCM, alles hat nichts gebracht, mir reicht's, ich möchte jetzt Hormone probieren. Und dann ist der Punkt da, wo man halt sanft mit Hormonen einsteigen kann.
Wenn man mal einsteigt, wie kann man wieder aussteigen oder wie lang nehmen das im Durchschnitt deine Patientinnen?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Gibt es ein Ende der Hormontherapie? Ja. Mit der Frage werde ich auch oft konfrontiert und die Antwort ist die, man kann einen Auslassversuch machen nach ein paar Monaten, nach ein paar Jahren oder man nimmt eine ganz, ganz geringe Dosis bis ans Ende seiner Tage und diese Frauen gibt es auch, die dann sagen, bitte nehmen Sie mit 75 mein wöchentliches Hormon nicht weg, denn genau das ist das, was ich brauche. Und so kann man auch gesund alt werden.
Es gibt natürlich Frauen, die sagen, ich mache das anders, also eben schon angesprochen mit TCM oder mit anderen Geschichten. Ich glaube aber, dass es nach wie vor oft auch an Informationen Mangel. Wie, nochmal, um auf deine Patientinnen zurückzukommen, Gynäkologinnen sind natürlich eine Anlaufstelle. Hast du das Gefühl, dass die Frauen gut informiert sind, wenn sie zu dir kommen oder tappen die da oft noch sehr im Dunkeln?
Mittlerweile wird der Informationsgrad größer und das ist auch dank solcher Informationskampagnen letztendlich geschehen. Die Frauen kommen oft schon gut informiert und sagen, genau das und das will ich und das möchte ich überhaupt nicht. Und
dann also ganz muss man konkret?
Ganz konkret. Manche kommen ganz konkret und sagen, also es geht mir schlecht, aber Hormone will ich dezidiert nicht, geben Sie mir was anderes. Und manche sagen, also ich habe alles andere schon probiert, aber ich will jetzt endlich mal richtige Hormone bekommen. Also es gibt hier alles. Und da muss man eben, so wie überall in der Medizin, mit einem informed consent beziehungsweise mit der Aufklärung vice versa agieren und dann eben entsprechend eine Therapie anbieten.
Es ist ja auch doch noch immer ein Tabuthema, diese Wechseljahre. Ich merke das, wenn ich jetzt auch erzähle, ich mache einen Podcast, wo manche sagen, jö, schön und endlich und man kann drüber reden, weil man geht ja mit diesem Umbauzustand, um es jetzt mal so zu nennen, ja auch in die Arbeit. Und da ist es in Österreich noch nicht so, dass da unbedingt ein Fokus darauf ist, dass man weiß, dass man hier wertvolle Arbeitskräfte vielleicht mit kleinen Veränderungen halten könnte. Und manche Frauen hauen dann, um es salopp zu sagen, den Hut drauf oder gehen in ewige Krankenstände oder in die Frühpension. Warum sind wir da in Österreich immer noch so ein bisschen in der Tabuzone mit diesem Thema?
Ja, das ist ein interessantes Phänomen. Es gibt ja den Frauengesundheitsbericht aus dem Jahr 2022, der umfasst 180 Seiten. 8 Seiten beschäftigen sich mit dem Thema Menopause und es wird darin ganz klar festgestellt, die Frauen erleben also eine Menopause, sie werden auch recht alt, aber sie werden eigentlich krank alt, aber sie müssen weiter arbeiten und hier ist natürlich eine extreme Diskrepanz und die müssen wir überwinden. Man kann nicht verlangen von den Frauen, dass sie Ende nie arbeiten, genauso wertvolle Arbeitskräfte sind, wie sie das mit ihren 20er waren, aber dass man auf die Hormone und auf den Umbauprozess nicht Rücksicht nimmt, also das ist natürlich etwas, was eigentlich in unserer Gesellschaft keinen Platz haben soll. Und die Empfehlung interessanterweise im Frauengesundheitsbericht war, dass sich die Frauen in Menopausencafés zusammensetzen setzen sollen und dort ihre Beschwerden besprechen sollen. Anstatt dass man den Patientinnen oder den Frauen rät, geht bitte zu den Ärzten eures Vertrauens und besprecht dort eure Probleme, nicht untereinander. Aber wenn man es untereinander macht und dann zu den Ärzten geht, ist es auch gut.
Ist vielleicht der erste Schritt. Also ich meine, reden ist nie ein Fehler, aber natürlich ist die Expertise ja dann auch gefragt. Jetzt denke ich mir natürlich, als jemand wie du, der sich so lange mit diesem Thema beschäftigt und selbst eine Frau ist, wie das bei dir begonnen hat, wusstest du sofort, was los ist, oder?
Ich war eigentlich sehr vorbereitet, muss ich gestehen, weil ich schon gedacht habe, naja, wann beginnt denn das oder wie ist denn das
also,
bei mir?
Also du warst wissenschaftlich interessiert an deinem eigenen Körper.
Ich war
sozusagen
wissenschaftlich interessiert, das ist vollkommen richtig. Und ich habe das immer irgendwie mit Argusaugen beobachtet und mal immer wieder Hormone auch bestimmt. Und ich glaube, das ist ein legitimer Vorgang, um sich auf das ein bisschen vorzubereiten. Und dann muss man halt schauen, wann man rechtzeitig einsteigt. Und das versuche ich auch mit meinen Patientinnen zu machen. Und ich sage auch allen, wenn ihre Familienplanung abgeschlossen ist, wenn sie wissen, dass da nichts mehr weiteres erfolgt, dann denken sie über das Thema nach. Und das machen viele.
Zu dem Thema gehört ja oft auch ein bisschen ein Lebensstilwechsel. So, wir sprechen in dem Podcast dann auch auf jeden Fall mit einer Ernährungsberaterin. Oder es geht um das Thema Bewegung, das ja auch alles immer wichtiger wird. Ich nehme mal an, du bist ein sehr disziplinierter Mensch. Was tust du in dem Bezug? Hast du Ernährung verändert zum Beispiel?
Na, ich war eigentlich nicht so, dass ich die Ernährung groß verändern musste, sondern ich habe versucht, mich immer ganz gut zu ernähren. Ich habe versucht, auch immer regelmäßig zu schlafen, regelmäßig zu essen. Und das wäre auch eine gute Empfehlung für junge Frauen. Nicht, dass sie dann erst den Karren rumreißen müssen und sagen, so, jetzt drehe ich alles um, mein Essen ändere ich, meinen Sportlevel ändere ich, also ich ändere jetzt alles. Natürlich kann man sagen, besser eine Änderung später als nie, aber besser wäre es, schon mit einer gewissen Disziplin oder mit gewissen Lebensgewohnheiten in seine Jahre hineinzutreten und dann nicht große Änderungen durchführen zu müssen. Denn es gibt ja auch das Phänomen, dass sich der Körper auf Ernährung einstellt. Also Ernährung wirkt epigenetisch. Das heißt, du bist das, was du isst. Und wenn du dann versuchst, deinen Körper nach 50 Jahren umzukrempeln, ernährungstechnisch, dann kann das manchmal nicht gesund sein.
Dann kann das Gegenteil bewirken.
Dann kann das möglicherweise das Gegenteil bewirken, dass der Körper sagt, na, was kommt denn da jetzt plötzlich daher? Also Soja habe ich nie gekannt, kann ich nicht verdauen. Oder so viel Grains, also kann ich auch nicht verdauen.
Das heißt, es kann auch sein, dass ich, wenn ich wirklich dann so von gar nicht gesund auf ich esse jetzt bewusst gesund umstelle, dass mein Körper das gar nicht so gern mag.
Ja, das kann manchmal vorkommen, denn Ernährung wirkt, wie gesagt, epigenetisch und das, was ich mein Leben lang gegessen habe, das stellt sich der Körper auch ein. Deshalb ist ja auch der Darm so ein zentrales Thema in der Menopause und viele Frauen beschreiben ja auch, dass die Verdauung plötzlich nicht mehr funktioniert, dass sie ihre Essensgewohnheiten eigentlich nicht wesentlich geändert haben, aber sie trotzdem unter Durchfall, Blähungen oder Verstopfung leiden. Also hier muss man auf den Darm wirklich Rücksicht nehmen und wenn man dann plötzlich seinen gesamten Ernährungsplan umstellt und umkrempelt auf etwas, was der Körper nicht kannte, dann reagiert auch das Magen-Darm-System. Und da ist der Darm eben ein zentrales Organ, auf das wir in der Menopause Rücksicht nehmen müssen. Ja.
Und auf Bewegung. Da hat man oft auch gelesen, Yoga ist gut und zunehmend, dabei lese ich auf jeden Fall Muskeltraining vor allem. Denn die Muskeln bauen ab. Das heißt, man sollte jetzt anfangen, wirklich Muskeltraining zu machen.
Die Frage ist, ob man erst anfangen muss oder ob man nicht schon ein bisschen trainiert in die Sache hineingehen sollte.
Aber sagen wir mal so, es ist noch Zeit anzufangen.
Es ist nie zu spät, mit Sport zu beginnen. Aber auch da ist es so, dass wenn jemand dieses sportliche Level nie erreicht hat oder auch nicht gewohnt ist, dass man vielleicht dem Körper da eher ein Problem dann zuträgt und man dann ein Meniskusproblem kriegt oder ein Hüftproblem kriegt oder etwas, was man eigentlich gar nicht gewohnt war, weil man Turnübungen oder sportliche Betätigungen durchführt, die man nicht gewohnt ist. Und auch hier ist also mein Rat eher, sich mit Dingen nicht, also jetzt neu anzufreunden, aber die Gewohnheiten, die man hat, die positiven möglicherweise ausbauen.
Weil nämlich auch der Muskelabbau natürlich mit der Hormonumstellung zu tun hat.
Ja, ja, die Muskeln sind ja das Erste, was man verliert, nicht? Also der Muskelabbau ist ja insofern wichtig, weil das auch unser Skelettsystem stützt und damit verbunden ist auch wieder das Thema Osteoporose, das ja in der Menopause dann auch ein Thema werden kann. Und wenn die Muskeln schwach werden, dann sind auch die Knochen irgendwie davon betroffen. Und das muss man auch in einer gewissen Balance halten.
Prepare for Menopause ist das Motto.
Prepare for Menopause ist ein ganz wichtiges Motto.
Ganz ein wichtiges Motto und ganz viele wichtige Themen, wo Licht ins Dunkel gebracht worden ist von dir. Am Ende frage ich alle meine Gesprächspartnerinnen nach einem Menotipp. Der kann ganz persönlich sein, der kann medizinisch sein. Was ist dein persönlicher Menotipp für uns?
Ja, dieses Schlagwort Prepare for Menopause ernst zu nehmen und wenn man den 40. Geburtstag gefeiert hat, in sich einmal hineinzuhören und zu sagen, na, wie geht's mir jetzt, was habe ich noch vor, ist das jetzt alles oder möchte ich vielleicht noch ein drittes, viertes Kind? Nämlich mit 40 ist es oft so, dass eben eine Überschneidung da ist. Manche beginnen erst ihre Familienplanung aktiv zu gestalten in dem Alter und manche kommen in die Menopause. Das heißt, hier haben wir einen Graubereich, den wir differenzieren müssen und den die Frau für sich klären muss und den die Ärzte dann letztendlich auch mit Hilfe der Laborparameter identifizieren können. Also mein Rat ist, sich vorzubereiten, in sich hineinzuhören, gute Gewohnheiten weiter auszubauen und wenn es geht, schlechte Gewohnheiten liegen zu lassen.
Wir werden uns bemühen. Danke für diese viele Fachinformation. Ich glaube, da gibt es viel, wo man sagen kann, okay, da schaue ich jetzt mal genauer hin oder da tue ich jetzt. Viel natürlich dazu auch in unseren Shownotes. Da gibt es auch noch Informationen zu dir. Ja, wir bringen Licht ins Dunkel, in die Wechseljahre. Danke, Dr. Doris Gruber.
Bitte gerne und viel Freude in den Wechseljahren.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.